Und ich bin ja auch immer wieder überrascht über das Musikwissen, was so einige Leute hier im Radio so angehäuft haben. Das sind eigentlich riesengroße wandelnde Musiklexika. Und eine Person, die auf jeden Fall auch ein wandelndes Musiklexikon ist, ist Andreas. Er ist normalerweise, ich habe es eben falsch gesagt, für die Sendung Milestones zuständig. Ich habe fälschlicherweise Borderline gesagt. Aber das kann Andreas jetzt vielleicht selber aufklären. Den begrüßen wir jetzt hier am Telefon. Schönen guten Morgen, Andreas.
Ja, hallo, ihr zwei.
Ich habe gerade eben schon fälschlicherweise gesagt, du bist für Borderline zuständig. Das stimmt aber gar nicht. Milestones ist deine Sendung. Und da geht es ja auch viel um alte Musik, gute alte Musik vor allen Dingen. Und das Besondere ist ja bei den Sendungen oder bei dieser Sendung, dass sie eigentlich immer live hier aus dem Studio geschieht. Das ist eine der wenigen, die noch nie von zu Hause, glaube ich, vorproduziert wurde. Jetzt kannst du gar nicht mehr ins Radio. Wie geht's denn dir damit?
Ach, im Großen und Ganzen, es kam zwar für mich ziemlich überraschend, aber im Großen und Ganzen geht's mir eigentlich ganz gut. Und ja, Milestones, da laufen eben jetzt ältere Sendungen, die schon mal gelaufen sind, nicht, vor ein Jahr oder so. Aber im Großen und Ganzen geht's mir ganz gut. Es kam zwar alles sehr, sehr plötzlich, aber und auch recht früh, aber ja, man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Aber ich freue mich wirklich unwahrscheinlich wieder, wenn ich wieder ins Studio darf. Das fehlt mir schon ganz schön.
Nutzt du denn jetzt die Zeit vielleicht auch, um all deine Musik, die du zu Hause hast, vielleicht einfach mal zu sortieren oder neu zu sortieren oder rauszusuchen und vorzubereiten? Ich kann mir vorstellen, dass sich da so die ein oder andere CD, die ein oder andere Platte bei dir angehäuft hat im Laufe der Jahre.
Na, ich nutze es insofern, weil ich mache auch eine ganze Menge zu Hause und ich höre jetzt zurzeit meine CDs so alphabetisch durch. Es gibt ja immer so Lieblings-CDs, die legt man immer wieder auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht, aber ich höre die alphabetisch durch und sage mir, ja, das könntest du mal spielen, das hast du lange nicht mehr gehört und das könntest du mal spielen. Und das mache ich zurzeit ein bisschen nebenbei, aber ich kann auch nicht so ganz richtig nebenbei hören, sondern höre doch schon irgendwie zu.
Die Sendung Rock und Jazz und dazwischen und darüber hinaus, die wird ja trotzdem noch weiter produziert. Ulrich hat sich da ja auch hier Technik ausgeliehen, um ein Home-Studio zu etablieren. Ich habe jetzt gar nicht die letzten Ausgaben gehört. Normalerweise bist du da ja auch mit im Team drin. Kannst du wenigstens in dieser Form gerade Sendung produzieren?
Na, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Und da können aber nur, ja, das ist eben mit begrenzter Personenanzahl können wir das nur machen, wegen der Abstandsgebote und so weiter und so fort. Aber ich war da schon dabei. Es sind ein paar Sendungen jetzt schon auf Halde, die jetzt einfach schon da sind und die wir senden können, die wir aufgenommen haben mit unterschiedlichen Leuten. Und ich muss sagen, gerade diese Sendung fehlt mir, weil diese Interaktion mit den vielen Leuten im Studio, das war hervorragend. Also mein aufregendes kleines Kind, sage ich mal so, Radiokind, das fehlt mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Das hast du ganz wunderbar irgendwie gesagt. Das aufregende kleine Radiokind. Ja, bei der Sendung habe ich ja auch einmal mitgemacht und ich bin ja dann auch sehr überrascht gewesen, wie unterschiedlich natürlich auch die Musiken sind, die dann immer Reinhard, du und Ulrich zum Beispiel auch raussuchen, wo es dann aber doch auch wieder Überschneidungen, Bezüge gibt. Ich fühlte mich so ein bisschen wie eingeladen auf diesem Planet Musik konnte da auf jeden Fall auch was mitnehmen. Eine Sache, wo du dich aber auch total auskennst, außerhalb des Radios, sind ja die Insekten. Und wir haben eben schon, Marie und ich überlegt, heißt das jetzt Entomologie ist das richtige Wort.
Entomologie, ne? Die Wissenschaft der Insekten, ne?
Und da bist du vor allen Dingen Experte für Schmetterlinge und betreust ja auch die Schmetterlingssammlung im Naturkundemuseum. Jetzt unabhängig von Corona und so. Was heißt denn die Schmetterlingssammlung im Naturkundemuseum betreuen? Was machst du da genau?
Naja, betreuen ist vielleicht ein bisschen unglückliches Wort. Ich würde sagen, nicht betreuen, jetzt fällt mir kein Wort ein.
Du bist dafür verantwortlich?
Ich systematisiere sie und ordne sie und wir kriegen ja immer mal was rein. Also wir haben eine Hauptsammlung angelegt, je nach Arten, nicht? Und was dazu kommt, die bestimme ich nach Art und die werden dann dazugeordnet, ne? Und die Daten nehme ich auf. Also jeder Schmetterling muss ein Datum haben, ansonsten hat er keinen wissenschaftlichen Wert. Das Also ein Etikett drunter, wo der Fundort draufsteht und wo das Datum draufsteht, wann er gefangen worden ist und irgendwelche anderen, wo er, ob er aus dem Wald ist, aus dem Laubmischwald oder aus dem Halbtrockenrasen und so weiter und so fort. Je mehr Angaben drauf sind auf diesem Zettel, umso mehr Wert erhält dieser Falter. Nicht? Und diese, die wir dort haben, die sind teilweise auch schon über 100 Jahre alt. Das, die das Sachen, die man dann allerdings reinkommt, die sind meistens neueren Datums. Ne?
Wenn du jetzt sagst, Sachen, die reinkommen, kann das jetzt auch einfach sein, dass wenn ich jetzt draußen auf der Wiese rumlaufe und einen Schmetterling oder einen Falter sehe, dass ich den mitnehmen kann, natürlich dann auch mir Fundort und etc. ähnliches aufschreibe und die dann ins Naturkundemuseum bringe? Oder wo kommen die Falter her, die ihr dann in der Schmetterlingssammlung habt?
Naja, meistens von Sammlern, die aus irgendwelchen Gründen aufgehört haben zu sammeln, entweder weil sie zu alt sind, weil sie auch verstorben sind, und die geben dann ihre Sammlung ab und die erhalten wir dann häufig. Häufig erwerben wir sie dann auch käuflich und ja, und die sind ja nun schon vorsortiert, aber ich werde die dann nochmal nachbestimmen, ob das alles richtig ist. Und man glaubt es gar nicht, wie viele Fehler da oft noch drin sind. Ne? Und da ist schon richtig zu tun. Nicht? Und wie gesagt, die Daten nehme ich auf, da habe ich richtig eine Datenbank. Und ja, und damit arbeiten wir dann auch. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja auch in einem so einem Verein, Thüringer Entomologenverein, da bin ich im Vorstand mit drinne. Und wir versuchen da wirklich auch richtig wissenschaftlich zu arbeiten. Und gerade die Faunistik, so nennt sich das, also dass man die ganz einfach die Verbreitung der Schmetterlinge ganz einfach dokumentiert. Und dazu benötigt man eben Datenbanken. Und die Sammlungen, die existieren, die sind da ganz wichtig. Ganz einfach, um da wirklich Aussagen treffen zu können, auch was Gefährdungen und so weiter betrifft. Und Rückgänge und aber eben auch Zunahmen, das gibt's auch, je nachdem, ne? Je nach Art, das ist unterschiedlich.
So eine Sammlung und Katalogisierung von verschiedenen Insekten, Faltern, Schmetterlingen ist ja wahrscheinlich auch gut, wenn irgendwelche Arten aussterben, was ja durchaus passiert. Es gibt bedrohte Arten. Ich habe jetzt mal ein bisschen eine abschweifende Frage aus der Praxis, weil ich später noch ein Interview mit einer Försterin oder einer Mitarbeiterin vom Thüringforst mache zu der geplanten Insektengiftspritzung gegen Schwammspinner, die von Naturschutzverbänden kritisiert wird, weil sie eben nicht nur diese Falter trifft, sondern auch andere, die damit auch keine Nahrung mehr sein können für Vögel oder Fledermäuse. Hast du dich damit auch beschäftigt, beziehungsweise kannst du dazu was sagen, ob diese Kritik berechtigt ist oder was es für gefährdete Falterarten gerade so gibt?
Ja, natürlich habe ich mich damit auch beschäftigt. Das beschäftigt uns als Verein auch sehr und wir haben auch dazu Stellung genommen. Also wir sind auch gegen diesen Einsatz von Mimic, so heißt dieses Insektizid, was eben auch vor allen Dingen in Naturschutzgebieten eingesetzt werden soll. Und man muss erstmal davon ausgehen, diese Kalamitäten, so nennt sich so eine Massenvermehrung einzelner Arten, die dann auch über die Bäume und sonst wo herfallen, die sind menschengemacht. Nicht? Natürlich werden sie begünstigt durch die Trockenheit, die gerade herrscht, und dieses Jahr, der Klimawandel ist ja auch menschengemacht. Aber normalerweise ist es so, dass solche Kalamitäten nach ein oder nach mehreren Jahren wieder zusammenbrechen, aufgrund dessen, weil jede Art auch ihre natürlichen Feinde hat. Und andererseits wissen sich auch die Bäume letztendlich zu wehren. Also die werden, also verfallene Bäume, also kranke Bäume werden sicherlich eingehen von so einer Kalamität. Aber gesunde Bäume wissen sich zu wehren, je nachdem. Und ich denke mal, also ich bin mir eigentlich sicher, dass der Wald durch so eine Kalamität nicht vernichtet wird, weil irgendwann diese Population auf jeden Fall wieder zusammenbrechen. Da mag der Forst eine andere Ansicht haben. Leider haben wir da zurzeit wieder einen Konflikt und wir dachten eigentlich durch Annäherung in den letzten Jahren, dass wir da viel auch zusammen machen können, aber jetzt deutet sich doch wieder ein Konflikt an, und gerade in Naturschutzgebieten, wo ein solcher Einsatz ja auch eigentlich, naja, ich würde mal sagen, juristisch problematisch ist, weil man das auch anmelden muss und so weiter und so fort, ist es schwierig, das wirklich zu begründen. Also ich halte diesen Einsatz, weil eben auch ganz viele andere Arten betroffen sind, für hochproblematisch, und wir haben dagegen Stellung bezogen. Der Thüringen Forst mag das anders sehen, aber ich denke mal, eine solche Kalamität bricht von allein wieder zusammen. Das haben hinreichende Erfahrungen einfach bewiesen, dass es eben so ist. Ne?
Es gibt, gab bei Radio Lotta ein Interview mit Burkhard Vogel vom BUND auch genau dazu, der auch gesagt hat, das Problem ist halt, dass die Verbände nicht mit einbezogen wurden in die Diskussion, was eigentlich so gemacht werden muss, wenn es um Naturschutzgebiete geht, und dass da jetzt nochmal Gespräche angeregt werden sollen, beziehungsweise im Notfall auch der Klageweg eingenommen werden soll, so wie ich Uta Crispin verstehe, mit der ich ja hier regelmäßig spreche, die Försterin ist. Ja, ist es halt die Trockenheit, die den Bäumen so sehr zu schaffen macht und die so anfällig macht, dass sie dann womöglich das doch nicht schaffen, so wie du es vermutest. Ist vielleicht auch eine Frage, die einfach jetzt noch nicht beantwortet werden kann, weil wir nicht in die Zukunft blicken können. Klimawandel ist ja was, was wir jetzt schon spüren, aber wir einfach nicht wissen, was in 15 oder 20 Jahren ist.
Ja, ich denke immer an dieses Bild, wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Letztendlich, wenn wir damit eine ganze Menge anderer Arten auch so vernichten, und das ist ein sehr wirksames Mittel, denn das ist so ein Häutungsbeschleuniger, und die gehen dann wirklich richtig ein. Also das betrifft ganz viele Arten. Und da wissen wir überhaupt noch nicht. Und ich denke mir, es ist schlimm, wenn diese ganze, wenn ganze Lebensgesellschaften eben ganz einfach zusammenbrechen, eben in einen Wald oder und so weiter und so fort. Wenn ganz viele Arten davon betroffen sind, ist das meines Erachtens noch weniger voraussehbar, und die Folgen könnten viel schlimmer sein, ne, als wenn wirklich kranke Bäume, ne, und das ist nur ein Teil eines Waldes, einfach auch mal absterben. Denn wie gesagt, die Gesunden, und das hat die Erfahrung eigentlich bewiesen, die können sich dagegen auch wehren. Also die treiben dann wieder neu aus noch. Selbst wenn so eine Kalamität 2-3 Jahre andauert.
Das ist sicherlich auch eine Frage der Sichtbarkeit. Ne? Insekten sind erstmal als solche nicht so sichtbar, nicht so präsent. Ein großes Stück kranker Wald ist irgendwie sichtbarer. Vielleicht können wir abschließend nochmal, Andreas, darüber sprechen, was man denn tun kann, auch in seinem kleinen privaten Garten oder wo auch immer, um vielleicht auch gerade für Insekten oder besonders für Schmetterlinge vielleicht auch Futter, Rückzugs, Wachstumsorte zu schaffen irgendwie, also damit man möglichst irgendwie die Population von Schmetterlingen hier in Thüringen, in Erfurt, in seinem eigenen Garten irgendwie unterstützen kann.
Ja, auf jeden Fall versuchen, auf ausländische Gehölze und so weiter zu verzichten. Dann möglichst wilder Garten, sage ich mal, also nicht so ein aufgeräumter Garten, ne? Wenig Beton und viel Grün. Das ist eine Unsitte, dass in den Vorgärten ganz viel Beton geschaffen wird. Das macht nämlich auch das Kleinklima noch wärmer. Viel, auch mal eine unordentliche Ecke lassen oder mehrere Ecken mit Brennnesseln zum Beispiel. Gerade unsere vielen bunten Falter wie das Tagfaunauge oder der kleine Fuchs und das Landkärtchen oder der Admiral, die sind auf Brennnesseln angewiesen. Also mal so ein paar Ecken einfach lassen, man gewöhnt sich dran. So hässlich sieht das gar nicht aus, finde ich, wenn mal irgendeine Ecke mit Brennnesseln im Garten steht. Und wie gesagt, viele, viele einheimische Pflanzen. Es gibt dann auch Blühpflanzen, die richtig gut sind für die Schmetterlinge. Zum Beispiel Sommerflieder ist ja bekannt. Das wäre gut, also richtig, da kann man sich auch nochmal näher informieren, welche Pflanzen, wo Schmetterlinge wirklich gern dran gehen. Auf jeden Fall, Sommerflieder ist sehr, sehr geeignet. Und Brennnesselecken, das sind so die Hauptsachen, die ich empfehlen würde. Und kein Beton, wie ich schon gesagt habe, keine ausländischen Gehölze. Ja, das ist vielleicht das Allerwichtigste in aller Kürze.